Heute kann man nicht davon reden, dass es perfekt verpasst ist. Willkommen bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und ich habe es gerade schon angekündigt, perfekt verpasst war eine wunderbare Serie mit Bastian Pastewka. Und Herr Pastewka hat nicht nur ein Format, nein, der spielt in einigen Filmen und Serien mit und heute wollen wir uns über Fabian und die mörderische Hochzeit unterhalten. Und wer ist wir? Da ist natürlich mein Kollege Mario Thunert.
Entschuldigung, ich musste gerade noch etwas Energie tanken. Aber ich bin jetzt bereit.
Sehr schön. Ja, Fabian und die mörderische Hochzeit ist eine Produktion von MGM in Kooperation mit UFA. Und Bastian Pastewka spielt den Betrüger Fabian Kurz. Gedreht wurde das Ganze alles in Estland oder was es da nicht alles gibt. Regie führte Markus Sehr und das Drehbuch stammte von Martin Eigler, Sönke Lars Neuwöhner, Sven S. Prosa. Moment, die Namen kommen mir doch bekannt vor. Ach ja, das waren die, die auch Morgen höre ich aufgeschrieben habe. Und jetzt gab es relativ viel Echo oder etwa nicht? Nee, eigentlich gab es wenig Echo über diesen Amazon-Film. Allerdings wurde der von fast 1,4 Millionen Menschen gestreamt. Das zumindest sagt uns die AGF. Also es war dann die 15. meistgestreamte Sache bei also in Deutschland im Februar, wenn man jetzt vielleicht noch das Dschungelcamp zusammenrechnet, würde es vielleicht unter die Top 10 kommen.
Ja, okay. Wundert mich jetzt fast, dass es doch so erfolgreich war, aber gut, ja, ich meine, Bastian Pastewka ist potenziell immer ein Grund zum Einschalten, ne? Deswegen kann das gut sein, dass er da die Hauptneugier gebracht hat. Klar, ich meine, wir werden eine inhaltliche Kritik so machen zum Film und man weiß halt erst auch nachher immer, wie es dann so war, deswegen schaltet man vielleicht manchmal mit einer größeren Erwartungshaltung ein, als mit der man dann letztendlich rausgeht. Manchmal wird die Erwartungshaltung bedient und man ist dann zufrieden. Manchmal wird man enttäuscht. Wie war es bei dir in dem Fall?
Ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich wirklich enttäuscht. Ich habe mir da sehr viel mehr erhofft. Ich habe den Film tatsächlich auch zweimal unterbrochen, um lieber ein Telefonat zu führen. Das eine war zum Beispiel mit dir.
Hast du mich dann angerufen, weil es dir so langweilig war, oder habe ich angerufen und das hat dich dann letztendlich vor der Langeweile gerettet?
Nö, ich habe mir gedacht, ich gehe mal kurz aufs Klo und habe mir gedacht, oh, ich könnte ja jetzt auch schon noch mal schnell den Mario anrufen und fragen, wenn ich den Film jetzt schon gerade gucke, ob wir den vielleicht nicht im Podcast doch besprechen wollen.
Mhm. Ja, genau, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich ihn auch noch geschaut und sah dann so einige Befürchtungen, die du schon an mich herangetragen hast, sah ich dann erfüllt, ja. Das
ja, man weiß
war
vor
dann
allem
leider
bei diesem,
doch unterm Strich eine Enttäuschung, ja.
Man weiß jetzt bei dem Film nicht, ist es nur Komödie, weil er schon die Slapstick-Momente eigentlich drin hat. Ist es ein Kriminalfilm? Jetzt wird bei Wikipedia geschrieben, es ist ein Kriminalfilm mit komödiantischen Elementen. Also irgendwie als machst du eine Thriller-Serie. Ja, aber das funktioniert nicht. Entweder guckst du eine Komödie oder einen Thriller.
Ich sag mal so, ich glaube, das Hauptproblem von dem Film ist tatsächlich diese Unentschiedenheit. Da hast du schon ganz recht. Wenn man sowas bewältigen will, ist das ein hoher Anspruch. Und wenn man den Anspruch erfüllen will, glaube ich, ist das eine große Herausforderung. Und das Potenzial des Scheiterns ist da gegeben. Es ist dann natürlich sehr, sehr schwer, gleichzeitig irgendwie spannend zu erzählen und gleichzeitig lustig zu erzählen. Ich glaube, das gibt vielleicht ein paar Filme in der Vergangenheit, die das mal geschafft haben, aber ich glaube, allzu viele waren das nicht. Und der Film war es ganz sicherlich nicht. Und ich glaube auch, ja, dass man oft gemerkt hat, dass man nicht so richtig weiß, was will der Film eigentlich sein, wo will er eigentlich hin. Und dadurch war vieles nicht Fisch und nicht Fleisch. Und deswegen, war es natürlich leider so, dass auf der einen Seite so ein bisschen die Spannung auf der Strecke geblieben ist, aber auch die Unterhaltsamkeit. Größtenteils, und ich glaube, dass letztendlich dann eben gerade durch diese Unentschiedenheit eigentlich der Film so auf beiden Seiten irgendwie verloren hat, und ich glaube, dass es tatsächlich gut gewesen wäre, in dem Fall, wenn man sich da klarer hätte entschieden, was man machen will jetzt, entweder eine Komödie mit Bastian Pastewka oder wirklich Bastian Pastewka wirklich mal in ein ganz anderes Setting zu setzen und mit ihm wirklich mal eine Kriminalerzählung aufzubauen. Ich glaube schon, dass man sich da klarer hätte positionieren müssen im Erzählprofil.
Ich glaube, da ist halt einiges schiefgelaufen, weil man erkennt den Trend ganz klar an Knives Out, der Film, der 2019 in die Kinos gegangen ist, der dann relativ schnell auch untergegangen ist, der dann aber durch Netflix 2022 nochmal richtig Speed bekommen hat. Mit Glass Onion, und das war ja auch ein Film, der hat auch ein bisschen die Corona-Pandemie aufs Korn genommen. Das heißt ja zum Beispiel Daniel Craig als Bonnor Black in der Badewanne und hat sich gelangweilt, er müsste doch jetzt mal wieder raus. Die Filme, jetzt auch Wake Up Dead Man, waren ja auch von der Laufzeit ein bisschen länger. Also ich glaube auch, dass man dadurch, dass der Film auch nur 100 Minuten war, tatsächlich ein paar Hintergrundstories vergessen hat, dafür ein paar unnütze Sachen, also eigentlich alles, bis Fabian sozusagen in den Bus steigt. Die ersten 10 Minuten sind eigentlich für die Katz. Da hätte man auch vielleicht erstmal in der Kirche anfangen können. Und man kann Lustiges mit Thriller verbinden. Auch das hat Rian Johnson in der Serie Pokerface gezeigt, die ja von Peacock produziert wurde und die hierzulande bei Sky gelaufen ist. Also es funktioniert. Meiner Meinung nach hat aber Fabian und die mörderische Hochzeit das tatsächlich versemmelt.
Grundsätzlich habe ich auch so den Eindruck, dass der Film eigentlich letztendlich ist ein bisschen daneben gegangen, leider. Genau, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte mir vorgenommen, eigentlich noch ein paar Kritiken dazu zu lesen. Bin jetzt kurzfristig nicht mehr dazu gekommen. Aber ich habe ein Google-Ranking gelesen. Da wurden 5,6 von 10, ich sage jetzt mal so Sternen oder so, vergeben. Und ich glaube, das kommt auch schon ziemlich gut hin mit dem, was ich so bewertet hätte. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt 5,6 gegeben hätte. Ich glaube, ich hätte eher 5 gegeben oder so, wenn überhaupt. Das ist leider.
Also wenn man jetzt mal so Filme sich so anguckt, wenn ich da jetzt mal einsteigen darf, wenn man sich jetzt mal so Filme so anguckt, so von der Machart, da haben ja auch gute Schauspieler mitgemacht, die Regie war jetzt ja auch nicht schlecht, aber das heißt ja dann eigentlich, da war ja alles schlecht, bis auf das Drehbuch, weil sonst würde man ja, also 4 Sterne muss ja ein Film immer bekommen, weil, also ja,
um das mal so zu sagen. Ich glaube, aber das mit dem Drehbuch, ich glaube, da liegt eines der Hauptprobleme, ja.
Da liegt also der Hund begraben, ja.
Ich glaube, dass das Drehbuch einige Schwächen hatte. Zum einen in den ganzen Charakterzeichnungen, also auch der Charakter von Bastian Pastewka hat mich nicht wirklich überzeugt, weil der sich ja eigentlich genau praktisch so auf diesem Zwiespalt zwischen so einer komischen Figur und gleichzeitig aber so einem zwielichtigen Verbrecher bewegt hat. Und so dieses Zwielichtige, dass das da eigentlich ein Typ ist, der da mit einer falschen Identität reingeht, die alle hinters Licht führt, eigentlich auch ständig in der Gefahr sein müsste, ja da aufzufliegen. Und gleichzeitig aber eigentlich ein ziemlich abgezockter Typ ist, weil es losgeht damit, dass er eigentlich ein Haus verkaufen will, was ihm nicht gehört, und er praktisch den Hausbesitzer durch K.O.-Tropfen oder so außer Gefecht setzt und das ihm dann auch gelingt, praktisch dieses Haus zu verkaufen von dem und dann ja praktisch diese Skulptur da stehlen will. Das ist ja schon ziemlich abgezockt und abgewichst und so dieses, ja, also so dieses Zwielichtige, ja, das ist halt auch bei Impastevkas Figur, finde ich, nicht so gut durchgekommen. Und auch die anderen Figuren, die waren teilweise wirklich alle so Klischee-Abziehbilder, aber auch ohne Metaebene. Man kann ja mit überzeichneten Darstellungen arbeiten. Das hat man zum Beispiel auch beim Krimi-Dinner gemacht. Wir waren uns einig, dass das Krimi-Dinner und dieser Film doch viel gemein hatten. Und natürlich hat man auch da irgendwie sehr mit so überzeichneten Figuren gearbeitet und das kann man auch machen. Aber dann brauchst du trotzdem irgendwie nochmal eine Metaebene, die das selbst kommentiert. Und das hat meiner Meinung nach auch ein bisschen gefehlt in dem Film, weshalb die Figuren tatsächlich auf mich einfach in erster Linie schlecht geschrieben gewirkt haben. Ne, da gab es dann den Nerd im Rollstuhl, der ist aber auch irgendwie, wo man sich gefragt hat, welche Rolle spielt er jetzt? Dann gab es irgendwie so diesen Verrückten, der irgendwie so an so übernatürliche Sachen geglaubt hat. Da wusste man aber auch nicht so richtig, ja, nimmt der jetzt irgendwie nochmal eine ausschlaggebende Rolle ein oder so? Trägt der jetzt nochmal irgendwie was zur Story bei? Und das war alles so ein bisschen, hatte man den Eindruck, einfach leider erzählerische Mängel. Und diese erzählerischen Mängel, die haben sich dann einfach auch so weiter durchgezogen. Und teilweise fand ich aber teilweise auch so die Kameraarbeit nicht so gut, weil dann zum Beispiel mir das so vorgekommen ist, dass in dieser Burg, in der die dann ja waren, also das war dann ja praktisch so, dass er sich eine Verfolgungsjagd geliefert hat, ist dann mit diesem Hochzeitstross mitgefahren mit dem Bus und die sind auf so eine Burg in so einer Hochzeitslocation, da sind die hingefahren und da hatte ich aber auch so den Eindruck, dass dann praktisch die Kamera die ganzen Figuren, die dann miteinander geredet haben, in dieser, ja, wie nennt man das, in diesem Ballsaal oder so, in diesem Saal von dieser Burg, so stationmäßig abgehakt hat, die Kamera. Also dann hat die Kamera dahin gefilmt, dann war die Situation zu Ende, ist weitergegangen. Also das hat teilweise so ein bisschen sehr konstruiert irgendwie gewirkt. Deswegen, ja, war das ein Film,
ja, da würde ich in jetzt
einer Schneelandschaft, dafür, mit dem ich tatsächlich dann auch nicht warm geworden bin.
Da würde ich davon jetzt aber keine Minuspunkte geben. Nein, okay. Vielmehr, was mir da eben nicht gefallen hat, war, dass du eigentlich bis zur 80. Minute völlig im Dunkeln getappt bist. Du hattest immer mal wieder Szenen, wo Leute sich überrascht haben, wo irgendwas war, und dann kam die Auflösung. Also es gibt zum Beispiel die Szene an der Tür eines kleinen Geheimgangs, wo sich Fabian dann den Finger einklemmt. Aber das zu verbinden mit irgendwas, was er auf dem Boden gefunden hat, was auch nicht besprochen worden ist, mit einem Handschuh, der irgendwie 60 Minuten vorher mal getragen worden ist. Also das ist schon alles sehr konstruiert. Und das ist aber generell von diesem Genre, ist jetzt egal, ob man den fiktional aufbereitet, wie jetzt Fabian und die mörderische Hochzeit, wie auch bei dem Krimi-Dinner im ersten, einfach so ein generelles Problem, dass du erstmal irgendwie irgendwas siehst und musst dann anhand von Mini-Überlegungen musst du dann rätseln. Also das gibt es ja natürlich, oder es kommt vom Brettspiel, da hast du dann 50 verschiedene Infokarten und beispielsweise hast du dann nach 30 Karten, sollst du den ersten versuchen zu lösen und kannst es dann nach der 50. oder 45. Karte oder 40. Karte, sowas. Und das habe ich auch schon mehrfach gespielt und dann sage ich, ja, da ist ja alles möglich, weil es ist extra so gebaut und so ist es auch bei Fabian und die mörderische Hochzeit. Und dieses Genre gefällt mir, muss ich sagen, in dem Sinne nicht, dass man alles dann so unverblüht so lässt. Da würde ich mir schon fast so, ja, wie das CSI-mäßig freuen, wenn man Stück für Stück die Handlung dann aufzeigt oder vielleicht zwischendrin lustigere Szenen hat, die vielleicht auch zu nichts führen und dass man hinterher das auflöst, wie es nun mal bei Glass Onion war oder bei anderen Filmen. Und deswegen muss ich sagen, eigentlich bin ich ein Fan von kurzen Filmen. Hier war der Film mir dann doch ein bisschen zu kurz. Ich war auch überrascht, dass es dann nach 75 Minuten schon zur Auflösung so Stück für Stück kam. Die Auflösung war auch relativ lang. Ich fand auch, dass viel zu viele Figuren da beteiligt waren an dem Verbrechen.
Ja,
also
genau.
Irgendwie hat man da versucht, die alle Hauptdarsteller, die nicht als Nebendarsteller, die waren dann doch irgendwie beteiligt. Da habe ich mich dann auch schon gefragt, ist es wie beim Mord im Orient Express, dass man einfach irgendwie so alle mitnimmt. Und deswegen muss ich sagen,
genau,
ich war
da
dann
waren
so ein
viele
bisschen
Figuren,
enttäuscht.
Auf jeden Fall waren da zu viele Figuren drin. Und wie gesagt, ne, also nicht alle Figuren, die haben dann tatsächlich auch wirklich was dazu beigetragen, um die Erzählung irgendwie voranzubringen, wo man dann halt einfach auch merkt, dass da ein paar Sachen im Argen lagen. Grundsätzlich fand ich so die Auflösung noch mit am spannendsten, also tatsächlich war der Film für mich zwischendurch drin, so wie es ist mir jetzt wirklich absolut völlig egal, was da jetzt passiert, weil zwischendrin hat der für mich wirklich absolut so verloren, dass ich gesagt habe, und ich warte eigentlich nur noch auf das Ende. Und die Auflösung, also so dieses, die Hauptfigur stellt jetzt mal alle so Indizien vor, die gesammelt wurden, und dann sieht man so ein bisschen, wie er praktisch seine Beweisführung aufbaut und wie er meint, dadurch praktisch den Täter letztendlich, den Mörder oder die Mörderin zu identifizieren. Das so von der rein grundsätzlichen Spannungskonstellation finde ich eigentlich schon immer ganz gut. Und
man hat auch Passagen
gab es dann auch, die mich dann ganz gut überrascht haben. Aber das konnte den Film dann letztendlich nicht mehr retten. Und teilweise, ja, stimme ich dir zu, war natürlich die Herleitung wieder so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle beliebig. Da gab es schwächere, stärkere Aspekte, aber letztendlich hat es den Karren dann natürlich nicht mehr aus dem Dreck gezogen, so wie steht fest.
Ja, und vor allem arbeitet man absolut mit Vollfilm-Klischees. Also die Täter raucht zwischendurch eine Zigarette, völlig an den Haaren herbeigezogen. Einfach völlig grundlos, um einfach wahrscheinlich einfach darzustellen, wir wollen wieder zeigen, dass der Bösewicht doch wieder ein Raucher ist.
Ja. Ja, gut, das ist natürlich, es gab natürlich ein paar Stellen, wo man sagen könnte, die waren ganz nett veranlagt. Also wenn du sagst, du hast ja gesagt, ja, es ging ja darum, dass dann auch diese Skulptur, diese scheinbar wertvolle Skulptur da gestohlen wurde, um die es dann ging wohl. Und dass es dann eben einen 3D-Drucker gab, der eine Rolle gespielt hat da in dem Kontext. Und dir ist der zum Beispiel aufgefallen. Und das ist dann natürlich eigentlich schon ganz nett, wenn du dann diesen Effekt hast, guck mal, ist mir auch aufgefallen oder auch ist mir nicht aufgefallen. Wenn man das dann und später dann nochmal hat und sich selber daran überprüfen kann, ist das natürlich eigentlich ganz schön gedacht. Aber natürlich muss das Grundspannungsgefüge funktionieren, ne? Also, und das ist dann natürlich schwierig. Und was ich generell eigentlich auch mal kritisieren möchte an dem Film oder zumindest jetzt, da können wir mal drüber diskutieren, inwieweit das der Fall war oder auch nicht. Also, als ich den Film geguckt habe, war mir tatsächlich gar nicht so klar, dass diese Machart hat und dass der praktisch auch an mich als Zuschauer die Herausforderung stellt, dass ich da auf Indizien achten müsste, weil die dann praktisch nochmal zusammengefügt werden. Also dass das praktisch so einen ähnlichen Ablauf hat wie das Krimi-Dinner. Das war mir am Anfang, als ich den Film eingeschaltet habe, überhaupt nicht so bewusst. Das heißt, das ändert ja was an deiner Einstellung, mit der du das guckst. Also wenn du weißt, dass es darum geht, welche Indizien spielen da jetzt eine Rolle und die Indizien werden dann später nochmal aufgelöst und du kannst sozusagen miträtseln, war mir tatsächlich am Anfang gar nicht so klar, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es irgendwie eine Komödie, ist es eine Krimikomödie, recht konventionell. Deswegen habe ich teilweise überhaupt nicht so darauf geachtet. Und ich hätte den Film, glaube ich, anders geguckt, wenn ich direkt gewusst hätte, das geht so in die Richtung vom Krimi-Dinner. Weiß ich nicht, ob man das nicht hätte klarer vorher in der Vermarktung des Films oder in der Darstellung des Films auch in der Amazon-Mediathek in irgendeiner Art und Weise stärker voranschalten müssen oder auch mit einem Hinweis vorher.
Hat man bei Glass Onion, auch nicht gebraucht. Da hat man das auch wahrgenommen. Was ich noch mal zu produktionstechnisch sagen wollte, es gibt ja einen Geheimgang zu diesem Vorbau von dieser Villa und das ist einfach eine Tür im Keller und dass keiner diese Tür mal geöffnet hat und festgestellt, okay da gibt es einen Geheimgang, war jetzt eigentlich der erzählerische und auch künstlerische Tiefpunkt dieses Filmes.
Okay. Ja, gut, wenn das sein Tiefpunkt war, ja. Gut.
Und ansonsten muss man sagen, er ist nett, er würde vielleicht auch 2 Millionen Zuschauer bei Sat.1 holen. Könnte ich mir auch vorstellen, denn Amazon verkauft ja auch Filme wie jetzt auch G20 an das ZDF. Also vielleicht läuft er in 1,5 Jahren bei Sat.1. Kann ich mir vorstellen, dass er dann nochmal irgendwie 2 Millionen Zuschauer holt. Dafür für Fernsehen ist er okay, für Streaming ist er okay. Alles darüber hinaus würde ich sagen, nein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so verbleiben würde. Ich glaube, da bist du noch sehr wohlwollend in deinem Urteil und noch sehr gnädig.
Dafür würde ich nicht ins Kino gehen.
Also dafür würde ich definitiv nicht ins Kino gehen und ehrlicherweise...
Ja, aber wir waren ja alle schon in Kinofilmen, wo die scheiße waren. Ich weiß nicht, ich war früher
der Sneaker ja nicht von...
Ja,
also ja, ich würde jetzt niemandem, wenn ich den Film gucke und ich würde mit einem Kumpel über den Film sprechen, der mich fragt, hey, soll ich da mal reingucken in diesen neuen Film mit Pastewka? Würde ich sagen, nee, brauchst du nicht zu gucken. Also es lohnt sich einfach leider nicht. Und ich finde, der lohnt sich auch im Streaming nicht. Also ich finde selbst, dass der für ein Streaming eher ein schlechterer Film ist, den es für mich leider, ich muss leider so hart sein, das tut mir auch ein bisschen weh, weil ich eigentlich wirklich ein Pastewka-Fan bin und ich den Film eigentlich auch mit einer Erwartung geguckt habe, dass ich sage, ich habe Bock drauf, weil ich mal wieder Bock drauf habe, was Gutes mit Pastewka zu gucken. Und aber ich muss leider trotzdem sagen, dass ich finde, dass sich der Film nicht lohnt, den einzuschalten, leider.
Ja, also dann müssen wir so verbleiben. Dann
also ich würde so verbleiben, aber grundsätzlich finde ich, hat der Film für mich am Anfang gezeigt, dass der eigentlich das Potenzial gehabt hätte, etwas anderes zu sein. Nämlich so eine Art Komödie mit Pastewka, wo er eben halt diesen Hochzeitsfotografen spielt, der praktisch die ganze Zeit damit beschäftigt ist, insofern nicht entlarvt zu werden, dass er eben kein Hochzeitsfotograf ist und er eigentlich, wenn man das so gebaut hätte, also ich mochte das am Anfang eigentlich ganz gerne, dass er praktisch so in diese Situation hineinschlittert durch diese Verfolgungsjagd und dann auf einmal dahin kommt, sich diese Jacke anzieht und auf einmal ist er in einem völlig anderen Szenario, ja, also auf einmal ist er Teil dieser Hochzeitsgemeinschaft und er sieht sich dieser Hochzeitsgemeinschaft gegenüber und auf einmal hat er diese Erwartung, da performen zu müssen in einer Rolle, in die er ja überhaupt gar nicht drinne ist und in die er sich erstmal reinfügen muss, situativ, und dem dann gerecht zu werden, diesen Anspruch, und sich dann in diesen Bus zu setzen und ja eigentlich dann diese Erwartungshaltung, die an ihn herangetragen wird, nämlich gute Hochzeitsfotos zu machen und sich dabei nicht aufs Glatteis zu legen, um dass die Leute halt nicht merken, dass er praktisch ein Aufschneider ist und ein Blender ist. Das wäre eigentlich für mich die Konstellation gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das kann richtig Spaß machen, wenn du da eine gute Komödie gemacht hättest, das schön erzählt hättest so und da geile Dialoge und schöne Situationen gebaut hättest, so vom Drehbuch her, hätte das für mich wunderbar unterhaltsam sein können.
Ja, das ist aber ja dann vielleicht für eine halbe Stunde ist nicht viel Zeit. Zwei kann da mal den Film ja ein bisschen umschneiden. Aber naja, wir wollten ja noch über ein anderes Thema reden. Du hast jetzt den Film schon stark kritisiert. Du wolltest noch mal was zu deinem Thema erzählen. Und zwar hast du mal diesen ganzen Ronsheimer-Komplex auseinandergenommen.
Ja, kann man so sagen. Ronsheimer, aber auch andere. Ne? Die, das ging ja halt um diesen Influencer, diesen Jannis B., so nennt er sich in der Öffentlichkeit. Dieser Influencer, der unter anderem bei Ronsheimer war, aber auch bei Hallo Deutschland, glaube ich, und bei Brisant, die haben über ihn als so eine Art Sozialschmarotzer und so eine Art Anti-Arbeitsaktivist oder so, glaube ich, könnte man sagen, berichtet, der sich als jemand hinstellt, der scheinbar zumindest vorgibt, Bürgergeld zu beziehen, keinen Bock auf Arbeit hat und diese Haltung auch provokativ nach außen vertritt, weil er einfach sagt, Arbeit, nee, also das ist für mich kein Modell, kein Lebensmodell. Das sehe ich nicht ein und auch praktisch aktiv Werbung dafür macht, nicht arbeiten zu gehen. Und genau, und den haben sie interviewt, weil der natürlich irgendwie eine sehr polarisierende, kontroverse Stimme abbildet, wo sich viele Leute logischerweise irgendwie so drauf aufregen, weil das dann scheinbar jemand ist, der sich einen lauen Lenz macht auf Kosten der Steuerzahler. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht so war, nämlich der eigentlich gar nicht Bürgergeld empfängt.
Ich wollte sogar noch was dazu sagen, denn ich habe bei unserem Mitbewerber gelesen, und da müsste ja eigentlich schon losgehen, er wollte Bürgergeld anmelden, obwohl er, glaube ich, zwei Immobilien hat, nee, eine Wohnung und eine Immobilie, die er aber nicht vermietet.
Eine Immobilie, ja.
Und da fragt man sich,
ich habe es so verstanden, dass er eine Immobilie hat, wo Verwandte praktisch von ihm drin wohnen.
Ja, aber ich meine, dann muss ich halt sagen, ist es entweder gelogen oder der Typ ist geistig behindert. Tut mir leid.
Nein.
Das muss ich so sagen.
Also
doch.
Hat er gelogen, aber geistig behindert ist er nicht. Ich glaube nicht, dass er geistig behindert ist.
Sorry. Nein. Wenn du eine Immobilie hast, die mehrere hunderttausend wert ist und glaubst, Bürgergeld anmelden zu können und dass du das bekommst, dann bist du in meinen Augen leider geistig behindert.
Ich finde, dass man aufpassen muss, jemanden, den man überhaupt nicht kennt, geistige Behinderung zu unterstellen.
Dann war es Betrug.
Diese geistige Behinderungsgeschichte, die sollten wir aussparen. Wo wir drüber diskutieren können, ist, ob der das als wiederum als einen Vorwand genommen hat. Weil,
ja, na klar,
ja, natürlich Betrug. Hast du recht, dass dieser Vorwand zu sagen, ich will hier Bürgergeld beantragen und ich bin aber eigentlich nicht in der Situation, von meinem ganzen Kontext, den ich habe mit Immobilien, mit was weiß ich für Einnahmen, die ich vielleicht auch noch habe, dass es eigentlich logisch ist, dass ich mit denen kein Bürgergeld beziehen kann. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Und das ist ja eigentlich auch praktisch der Punkt, auf den ich irgendwie vielleicht noch mal kurz hinaus wollte, dass ich eigentlich letztendlich auch da wolltest du ja eigentlich auch drauf hinaus, diese Aussage, die er da getätigt hat, für mich eigentlich auch nicht so wirklich plausibel ist. Also letztendlich, ich kann nicht beweisen, dass es nicht vielleicht doch so war, aber in meiner Wahrnehmung her ist es doch eher so, also von meiner Außenwahrnehmung würde ich es eher so einschätzen, dass das ein Influencer ist,
der lügt und vermarktet alles so, wie es er braucht.
Genau,
allen getäuscht, erstens das und dann fragt man nach, wieso, es ist doch, stimmt doch alles nicht und dann fragen die anderen Medien nach und die drucken dann einfach ab, ja, ich wollte mich rächen, weil ich habe eine Immobilie, ich habe eigentlich Geld, aber ich wollte Bürgergeld.
Gut, letztendlich ist es nicht unbedingt ein Vorwurf, kann man das nicht als Vorwurf bauen, wenn man das abdruckt, ne? Weil letztendlich, es wurde ein Interview mit ihm geführt. Und man hat seine Aussagen in den Raum gestellt. Das ist grundsätzlich erstmal in Ordnung, das zu machen. Nur man kann natürlich letztendlich die Aussagen, die er da getätigt hat, kann man natürlich anzweifeln, ob diese Ausrede, die er da jetzt vorträgt, die du gerade formuliert hast, ob die tatsächlich wirklich valide ist oder ob das eigentlich eine weitere, ein weiteres Luftloch ist, was er da schlägt, um genau, was du sagst, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, weil, wenn ich den Gedanken nochmal kurz zu Ende führen darf, es auf mich so ein bisschen so wirkt, dass er eben, wie du sagst, für sich praktisch eine nützliche Erzählung gebaut hat, die sich gut vermarkten lässt, nämlich so eine Art Arbeitslosen, der so ein bisschen streunermäßig unterwegs ist, aber durchaus ein paar liebevolle Züge in sich trägt und irgendwie auch, ja, irgendwie einen Style, einen gewissen Swag nach außen verkörpert, so ein bisschen ein Image me arm, aber sexy und irgendwie so ein bisschen so ein shabby chic Swag zu etablieren und dann halt so dieses, diesen laissez-fairen Lifestyle, aber irgendwie noch so ein bisschen mit einem Art Werf oder mit so ein bisschen einer Lässigkeit, das auszuleben. Ich glaube einfach, das ist etwas, was, wenn man sich seine Profile anguckt, man eigentlich schon vor Jahren erkannt hat. Also, wenn ich mir ein paar Bilder angucke, ich habe ja dieses Bild angefügt, wo er zu sehen ist mit einem Jutebeutel vom Rewe im Schnee. Das geht ja schon in eine sehr ähnliche Richtung. Und das war ja halt einfach schon 2021, das heißt vor 4 Jahren.
Aber dann
und das würde eigentlich dieser Erzählung, dass er das nur macht, weil er sich rächen will, widersprechen. Weil natürlich. Das war ja seiner Aussage nach erst vor einem Jahr. Und wenn er aber vor 4 Jahren eigentlich schon in eine ähnliche Richtung tendiert ist, ist es für mich eher ein Zeichen dafür, dass er da ein Narrativ gebaut hat, um da eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Und zwar aus einem Grund, nämlich das sehr clever mit einem Product Placement zu verweben. Weil das ist ja eigentlich schon recht originell, dass du sagst, du stellst dich als einen Arbeitslosen dar, der eigentlich davon lebt, zu Hause nur Pfandflaschen zu sammeln von Energy Drinks, die dann in den Supermarkt zu bringen und das abzufilmen, ist natürlich eigentlich auf einer unterschwelligen Ebene wunderbare Ausgangsposition, um darin Werbung einzubinden und das Einbinden von Werbung mit dieser Geschichte zu rechtfertigen. Und wenn du dir mal die Videos anguckst, dann siehst du doch, dass zum Beispiel Logos von Supermärkten, Logos von Marken immer sehr auffällig präzise im Bild positioniert sind. Zum Beispiel glaube ich nie und nimmer, dass es ein Zufall ist, dass zum Beispiel ein Video mit ihm just in dem Moment beginnt, wo er hinten an einem Schild vom Aldi vorbeischreitet. Du siehst mit Sekunde 1 des Videos gerade am oberen rechten Bildrand, siehst du auf seinem Instagram-Kanal, nee, oder auf seinem TikTok-Kanal, wo ganz genau noch das Schild vom Aldi hinten hineinfällt. Und du glaubst doch nicht, dass sowas zum Beispiel ein Zufall ist. Also ich glaube da nicht an Zufälle, sondern ich glaube, dass das ein kalkuliertes Placement ist und dass das praktisch dadurch legitimiert wird, indem er eben sagt, ich filme mich hier auf dem Rückweg vom Aldi oder auf dem Weg zum Aldi hin. Und deswegen wirkt es für mich eigentlich eher plausibel, dass es in diese Richtung geht, ja.
Ja, also ich glaube dem Typen gar nichts und
wobei, ja. Wir müssen so fair sein, also ich habe ja versucht, meinen Artikel, der zugegebenermaßen sehr lang geraten ist, also sorry Leute dafür, wenn ihr euch da etwas durchkämpfen musstet, ist natürlich, ich konnte ihm jetzt schwarz auf weiß letztendlich nichts definitiv nachweisen, sondern auch ich musste da, wie die Figur von Pastewka, mit Indizien arbeiten. Die Indizien deuten einfach in mehrerer Hinsicht für mich so ein bisschen dahin, dass das eben ein Influencer ist, der durchaus auch einen professionellen Background von bestimmten Agenturen, von bestimmten Freelancern, die in dem Bereich Branded Videografie, Branded Fotografie, also aus dem Marketing-Kontext kommen und dadurch eben halt auch professionell einfach bestimmte Sachen ins Bild rücken und auch bestimmte Sachen so inszenieren, dass es man eigentlich davon ausgehen muss, dass sich dort ein Influencer werbemäßig mit seinem Storytelling gut vermarkten will.
Und dann heißt das Ganze ja noch Jannis wird Fame, also ich meine noch mehr.
Ja, vielleicht will er auch noch bekannt werden und auf mich wirkt es natürlich auch so ein bisschen so, als ob er dann natürlich diese Gelegenheit, diese Anfragen, die er dann hatte, gut, da muss man die Schuld dann ein Stück weit auch bei den Medien suchen, dass die das nicht gut genug überprüft haben und auch vielleicht gesagt haben, für uns ist das auch ein bisschen ein gefundenes Fressen, weil wir brauchen hier irgendwie eine Stimme, die so ein bisschen einen Gegenpart abbildet, die eine Kontroverse abbildet und halt diese Stimme gibt mich, ich habe keinen Bock auf Arbeit.
Und damit, da brauchst du natürlich jemanden unter 30, der sich als dreister Arbeitsloser darstellt.
Genau. Weil
also, du willst natürlich auch für Sat.1 dann mal wieder die jungen Leute erreichen und damit willst du natürlich dann auch betrailern.
Ja. Richtig, ja klar, natürlich. Das sind populistische Aussagen, die Leute so ein bisschen aufrühren, die Gemüter erhitzt, letztendlich Kontroversen erzeugt und damit sorgst du natürlich irgendwie für Einschaltimpulse, damit bringst du dich ins Gespräch und es ist, deswegen muss man da auch ein Stück weit die Schuld dann bei den Journalisten suchen, sicherlich schon dann auch und ich würde sagen, von seiner Seite aus würde ich die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch halten, dass er diese Gelegenheit dann praktisch für sich auch genutzt hat, um noch famer zu werden oder um noch mehr Fame zu werden. Und das ist für ihn natürlich eine gute Gelegenheit, weil ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, hätten wir jetzt auch nicht über ihn gesprochen, hätten unsere Kollegen nicht über ihn berichtet. Das heißt, wir hätten nicht über ihn berichtet, das heißt, das hat ihn natürlich auch nochmal mehr Aufmerksamkeit gebracht, bundesweit. hat er stattgefunden im Fernsehen mehrfach und natürlich bringt ihn das auch nochmal Reichweite ein. Und ich glaube, in dem Fall gibt es auch keine negative Reichweite, selbst wenn es dann eine negative Reichweite ist, wie dann zum Beispiel Leute wie ich und auch, was weiß ich, andere Kollegen dann auf seinen Social-Media-Kanälen unterwegs sind, bringt ihn natürlich alles Traffic. Und das kann natürlich letztendlich, kann man sich auch kritisch mit ihm auseinandersetzen, aber trotzdem bringt ihm das Reichweite. Und in dem Fall, glaube ich, gibt es keine schlechte Reichweite, weil auch die Marken, glaube ich, letztendlich darauf aus sind, einfach erstmal sichtbar zu sein und auch gar nicht mal, dass das unbedingt so die astreinste Sichtbarkeit ist, sondern einfach nur sichtbar zu sein. Und ja, aber wie gesagt, ne, ich glaube, da gibt es wirklich Indizien in dem Fall, dass er da auch Agenturen folgt, die auch andere Influencer vertreten, dass er verschaltet ist mit anderen Influencern, die wiederum auch von Agenturen vertreten werden. Dann gibt es unter anderem auch Rapper, die professionell tätig sind, eigene Musiklabels haben. Ja, also das
ist. Ich würde ganz gern noch einen TV-Tipp loswerden.
Hier Ronsheimer, Insat 1, Montag, 20:15 Uhr.
Es geht nämlich weiter mit Freunden von Yellowstone. The Medicine startet am Wochenende bei Paramount Plus. Da gibt es die ersten drei Folgen. Und nächste Woche gibt es die weiteren drei Folgen. Also es gibt 6 Folgen. Hier nochmal am Ende, dass ihr mal noch was mitbekommt.
Darf ich auch noch einen TV-Tipp geben?
Ja.
Heute schon wieder so viel geredet, ne? Boah, meine Güte. Ich bin auch schon wieder ein bisschen außer Atem. Irgendwie habe ich mich heute schon wieder so verausgabt. Aber ja, ich würde tatsächlich als Tipp geben, jetzt auch nicht sonderlich originell, aber es ist jetzt verfügbar in Deutschland, war es vorher nicht so. Curb Your Enthusiasm auf HBO Max mit Larry David, dem Seinfeld-Erfinder. Genau, die ist jetzt inzwischen verfügbar bei HBO Max in Deutschland. War früher schwierig ranzukommen. Ich glaube, früher gab es die nur bei Wow.
Und bei Sky, genau.
Und bei Sky, ja. Hatten wir jetzt vielleicht nicht so viele. Gut, HBO Max hat jetzt auch vielleicht nicht unbedingt jeder. Aber theoretisch ist sie da jetzt, wenn man HBO Max hat, ist die Serie da auch verfügbar. Und sie ist für mich ein absoluter Tipp, weil sehr originelle Serie, sehr schön. Auch für Pastewka-Fans übrigens. Genau.
Genau, dann guckt das mal an und dann hören wir uns nächste Woche wieder in aller Frische. Und viel Spaß bei der Oscar-Nacht um Montag 0 Uhr. Bis dann.
Genau, viel Spaß.